alle jüdischen traditionellen Vorstellungen im Schrifttum sind sich einig, dass es eine Nachwelt gibt. Also das ist natürlich eine Antwort, die sehr jüdisch ist, zu sagen, ich weiß es nicht. Man wendet sich eher wieder praktischen Fragen des Lebens zu. In jüdischen Konzepten gibt es überhaupt keine Hölle, die endgültig ist.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Über das Ende. Mein Name ist Konstantin Sacher. Ich bin Redakteur von Chrismon und spreche im Wechsel mit meiner Kollegin Julia Schnitzlein mit interessanten Menschen über den Tod und den Sinn des Lebens. Heute mit Sarah Soussan. Schön, dass Sie da sind.
Danke.
Ich werde Sie auch gleich noch vorstellen, Frau Soussan, aber zunächst meine erste Frage ist immer gleich. Wann haben Sie denn das letzte Mal an Ihren eigenen Tod gedacht?
Das ist eine interessante Frage. Wenn ich ganz ehrlich antworte, eigentlich täglich. Und ich glaube, das hat nicht nur damit zu tun, dass ich an einer Ausstellung gearbeitet habe über den Tod und so in den letzten Jahren mich einfach damit zwangsläufig viel beschäftigt habe, sondern ich finde, der Tod ist irgendwie allgegenwärtig. Also das kann eine Situation sein, dass man vielleicht zum Arzt geht und weiß das Ergebnis noch nicht so richtig. Also schon muss man anfangen, sich damit zu beschäftigen. Oder dass man überlegt, Patientenverfügungszeug und so, was man alles irgendwie regeln muss. Also eigentlich wird man ständig konfrontiert, mehrfach am Tag, sowohl pragmatisch als auch manchmal so in philosophische Ebenen abschwebend. Aber bei mir durchaus, sagen wir mal, nicht negativ. Positiv will ich jetzt auch nicht unbedingt sagen, aber es ist erstmal nicht beängstigend.
Jetzt haben Sie schon ganz viele Sachen angesprochen, aber es begegnet einem jetzt nicht täglich, dass man irgendwie eine Patientenverfügung machen muss oder zum Arzt geht. Sind das dann auch kleine Sachen, die Sie an die Endlichkeit im weitesten Sinne erinnern?
Ich würde widersprechen. Ich finde schon, das begegnet einem täglich. Also wenn man einigermaßen Nachrichten verfolgt oder Schlagzeilen liest oder so, dann gibt es immer Themen, die den Tod betreffen und die das eigene Leben auch betreffen. Also ich denke, dass da eigentlich die Sprechfläche für das Thema eigentlich groß ist. Aber es wird noch nicht so übersetzt. Also der Tod ist ja nun immer noch und vielleicht auch verständlich sehr angstbehaftet. Es wird tabuisiert. Über den eigenen Tod denkt man vielleicht nicht gerne nach. Man wird aber auch gezwungen manchmal. Also ich habe eigene Erfahrungen mit einer Krebserkrankung, die gut ausgegangen ist, Gott sei Dank. Aber da kommt man schon an so Momente, wo man wirklich auch die Option der eigenen Endlichkeit spürt, noch weit weg vom hohen Alter, im Idealfall 120. Also und vielleicht auch aus dieser Erfahrung heraus bin ich sensibler geworden, tagtäglich irgendwie auch Dinge zu spüren oder zu sehen, die irgendwie eigentlich mit dem Tod zu tun haben.
Ist 120 so ein Alter, von dem Sie träumen? Ich bin ja nur gerade, weil Sie es gesagt haben, ist es auch mal ein Thema, was man in dem Podcast natürlich ab und zu schweift, so Longevity und wie alt werden wir alle und viele Leute sagen, so alt will ich gar nicht werden. Manche sagen, hohes Alter, 120 ist schon sehr viel.
120 ist ein traditionell jüdischer Wunsch, deswegen habe ich den hier mal reingeworfen, dass wir auch gleich in meinem Bereich sind. Aber ja, also auch diese ganzen Ewigkeitslebensgeschichten und so sind für mich auch ein Ausdruck dessen, dass man den Tod so wahnsinnig fürchtet und vielleicht auch die eigene Wichtigkeit zu hoch ansetzt. Also dass man irgendwie meint, man müsse nun also möglichst lange oder ganz ewig da sein. Und selbst wenn wir so an diese KI-Geschichten denken, ja, also dieses Weiterleben in digitalen Welten, selbst dann ist ja nun dieser Mensch physisch nicht mehr da. Anders als wenn ich mich über Genmanipulation und so auf 200 hochpimpen kann. In der KI-Welt ist der physische Tod da. Das heißt, man bleibt digital nur noch da und das eigentlich nur noch für die menschliche hinterbliebene Nachwelt. Und da muss ich die Frage stellen, wie wichtig bin ich denn, dass ich sowas anstrebe?
Es ist aber das Gleiche, wenn man diese erste Frage stellt, dann will ich immer gleich weiterfragen. Aber ich stelle sie jetzt trotzdem erstmal vor und dann kommen wir darauf nochmal zurück. Sarah Soussan ist Judaistin und Pädagogin und sie arbeitet seit 2018 im Jüdischen Museum in Frankfurt als Kuratorin für jüdische Gegenwartskulturen. Und sie hat in dieser Funktion die Ausstellung Im Angesicht des Todes kuratiert, die man hier im Jüdischen Museum in Frankfurt noch bis zum 6. Juli sehen kann und die man sich auch angucken sollte. Das ist auf jeden Fall eine klare Empfehlung. Wir waren gerade dort und haben sie uns zusammen angeguckt, bevor wir hier den Podcast aufnehmen. Wir sind nämlich jetzt auch gerade hier im Jüdischen Museum in der Bibliothek. Frau Soussan, ich will jetzt trotzdem, bevor wir auf die Ausstellung zu sprechen kommen, noch mal kurz zurückfragen. Aber bei diesen KI-Sachen, die Sie angesprochen haben, ist ja der eigentliche Traum der Transhumanisten, die davon träumen, dass das Bewusstsein da irgendwie drauf überspielt wird. Also das, dann denkt man ja schon, dass man irgendwie noch mit dabei ist. Das ist ja nicht die Frage, was ist das Bewusstsein? Hängt es mit dem Gehirn zusammen oder kann man es überspielen? Mir scheint es auch völlig absurd, aber ich glaube, der eigentliche Traum, der dahinter steckt, ist schon, dass man damit irgendwie selbst in die KI, in die digitale Welt rüberwandert.
Ja, das ist natürlich nur ein höchst fraglicher Wunsch, ja. Also wenn wir versuchen, wirklich das Menschsein zu trennen in den Körper und ein Geist, der irgendwie digital übersetzbar ist, dann ist das schon ein bisschen lächerlich. Also da muss man schon ein bisschen schmunzeln, ja, wirklich. Und wenn man aus einer religiösen Perspektive oder auch aus esoterischen Perspektiven gucken will, dann gibt es natürlich schon die Existenz einer seelischen Form eines Selbst, die ja irgendwie auch in den religiösen Definitionen schon auch noch ihr Weiterleben haben wird. Wie auch immer das dann aussehen mag, da gibt es ja nun unendliche Vorstellungen. Aber dass nun irgendwie an eine geistig-intellektuelle Leistung von einem Selbst oder Fähigkeit digital übersetzt werden könne, das würde ich nochmal sehr stark anzweifeln. Also was ich eher so mitbekomme, ist, dass es oftmals den Wunsch gibt, von Hinterbliebenen in Kontakt zu bleiben mit ihren Verstorbenen über die digitale Welt. Ja, also dass Avatare kreiert werden oder auch einfach nur Stimmen, mit denen man dann zoomen kann und oder chatten kann. In Korea ist ja die Entwicklung extrem, wo ja wirklich es eine eigene Fernsehsendung gibt, die nichts anderes macht, als Hinterbliebene zu rekreieren als Avatare und dann live in der Sendung die Familie zusammenzuführen. Also diesen Anspruch gibt es, der, ich weiß nicht, ob es ein Nicht-Umgehen-Können mit Trauer ist, soweit will ich das gar nicht werten, aber doch mit dem Verlust, den Angehörige haben. Und dann gibt es natürlich aber auch den Wunsch von Menschen, sich noch zu Lebzeiten in der digitalen Welt irgendwie zu verewigen. Ich weiß nicht, ob es so weit geht, dass sie wirklich meinen, dadurch auch eigen weiter existieren zu können oder ob es nicht eher oftmals der Wunsch ist, es bleibt von mir dann irgendwie was.
Aber finden Sie das eine tröstliche Vorstellung, wenn man so mit seinem Verstorbenen als Avatar reden könnte? Also mir persönlich scheint es ja eher gruselig zu sein und ich würde eher denken, ich verfälsche das Bild, was ich in mir selbst gespeichert habe von diesem Mensch, der einmal war, in dem ich mit ihm jetzt rede und er ist es gar nicht oder sie.
Absolut, also ich teile Ihre Befremdlichkeit, ja, das geht mir genauso. Nichtsdestotrotz gibt es das Bedürfnis offensichtlich und es gibt viele Firmen, Startups, Silicon Valley, Korea nannte ich schon, die da draufspringen und boomen und man wirklich also über so einen App-Kauf von monatlich so und so viel da seinen eigenen Avatar füttern kann, der dann auch irgendwann zum Einsatz kommen kann. Also das ist schon ein bisschen spooky. Das
ist ein gutes Abo-Modell, weil man muss natürlich immer wieder bezahlen.
Absolut. Das
dann, ist, sonst verschwindet er wieder.
Absolut, das passt total ins App-System. Ja. Nichtsdestotrotz scheint es Menschen zu geben, die das wirklich emotional anficht und die dann auch im Chat sitzen mit den Verstorbenen, in Anführungsstrichen, und kommunizieren und da auch sehr von angegriffen werden. Ich habe eine Doku gesehen in der ARD, die hieß, glaube ich, Mein Mann lebt als KI weiter oder so. Und da wird eine Frau gezeigt, die chattet, also per Sprachchat mit diesem KI-Wesen, das mal ihr Mann war, der auch so komische Antworten dann gibt. Also sie fragt ihn, wo bist du denn jetzt gerade? Und der antwortet dann, ich bin leider hier gerade in der Hölle. Und dann bricht diese Frau fast zusammen und sagt, das ist furchtbar, wie kann ich das aushalten? Also das sind so Dimensionen, die das annimmt, die ich erstmal nicht spannend finde und auch nicht interessant finde. Man muss gucken, wohin das noch geht.
Ja. Nun sind wir ja hier jetzt im Jüdischen Museum in Frankfurt und ich habe schon angesprochen, es gibt hier nicht die Dauerausstellung, die es auch noch gibt, aber eine Wechselausstellung, die ist im Moment im Angesicht des Todes. Also es geht um den Tod in all seinen Facetten. Vielleicht können Sie einmal am Anfang beschreiben, wie kamen Sie auf die Idee, hier im Jüdischen Museum in Frankfurt eine Ausstellung zum Tod zu machen?
Ich kam neu nach Frankfurt und sollte hier meine Stelle im Jüdischen Museum antreten und habe mir so ein bisschen die jüdischen Orte angeschaut, um mich auch optimalst vorzubereiten und war auf dem alten jüdischen Friedhof hier in Frankfurt in der Batonstraße. Dort sind die ältesten Gräber aus dem 13. Jahrhundert und der wurde bis vor ungefähr 200 Jahren genutzt. Und es ist ein Ort, der ist so ein bisschen verwunschen, der ist mitten in der Innenstadt, aber so ummauert, hat alten Baumbestand, so ein friedlicher Ort eigentlich, die Vögel zwitschern. Es ist viel freies Feld dort, das hängt einfach damit zusammen, dass unter den Nationalsozialisten der Friedhof komplett zerschlagen wurde, auch als Schuttabladeplatz genutzt wurde und es sehr schwierig ist, dort überhaupt Gräber und Grabsteine zu rekonstruieren. Vereinzelt geschieht das, aber natürlich nur sehr eingeschränkt. Und ich stehe auf diesem Friedhof und empfinde ihn, so idyllisch er sein mag, als einen sehr toten Ort, weil auch durch den Bruch der Shoah gibt es auch keine Nachkommen mehr, die irgendwelche Gräber dort besuchen würden.
Bis wann wurde der denn genutzt? Bis welchem Jahr?
Bis ungefähr 1800. Und doch plötzlich kommen da Busladungen an von Menschen aus der ganzen Welt, meist wohl Juden, oft ultraorthodoxe, einfach durchs Aussehen erkennbar, springen in diesen Friedhof rein, beten, tanzen, singen, verweilen kurz, rauschen wieder ab, fahren zum Flughafen und hatten hier irgendwie einen Zwischenstopp, so von New York nach Israel oder so auf dem Weg. Und ich habe gedacht, das ist unglaublich interessant, ich ja nun, die für Gegenwartskulturen mich zuständig fühle, herauszufinden, was diesen doch so toten Ort, der er wirklich ist, so lebendig macht in dieser jüdischen Welt, außerhalb von Frankfurt. Auch in Frankfurt selbst ist der Friedhof nicht sehr beachtet, obwohl mitten in der Stadt. Er wird bespielt durch Führungen und man kann ihn auch besuchen, aber da ist nicht wirklich viel los. Und in der Judenheit in der Welt gilt Frankfurt etwas. Und Frankfurt ist ein wichtiger historischer jüdischer Ort, der viele Gelehrte hatte, die auch dort begraben sind. Und ich wollte gerne irgendwie festmachen, wie verbindet sich dieser tote Ort mit den heutigen Lebenden. Und habe mir überlegt, ein Interviewprojekt zu machen, ein Filminterviewprojekt, mich dorthin zu stellen und die Leute einfach zu fragen. Und als ich das mit meiner Direktorin besprach, entwickelte sich so langsam die Idee, eigentlich könnten wir mal eine Ausstellung über den Tod machen. Und voilà, das haben wir gemacht. Und voilà, die Interviews sind zu einem Film zusammengeschnitten, den man hier auch unten in der Ausstellung sehen kann.
Nun haben Sie ja schon gesagt, Sie sind eigentlich für Gegenwartskultur zuständig oder Kulturen zuständig. Wenn Sie versuchen würden, das so zusammenzufassen, gibt es irgendwas, was in der Gegenwart einen spezifisch jüdischen Blick auf den Tod auszeichnet?
In der Gegenwart würde ich es nicht so festmachen. Also ich glaube, dass jüdische Traditionen, die ja wirklich über Jahrtausende schon laufen, sich auch weiterentwickeln und unterschiedliche Perspektiven mit aufnehmen, auch der sie manchmal umgebenden Dominanzkulturen und so auch Bilder entwickeln oder Praxen entwickeln, die mit Tod im weitesten Sinne oder auch Trauer zu tun haben. Dass da nun etwas spezifisch aus der Gegenwart dabei sei, würde ich nicht sagen. Nein, das ist wirklich lang entwickelt und es gibt natürlich gegenwärtige Trends, die sich mal spiegeln können. Also man kennt vielleicht das jüdisch traditionelle Verhalten auf einem Grabstein, ein Steinchen abzulegen als Gedenkakt oder Symbol. Nicht so sehr Blumen, gibt es auch, aber ist nicht so stark vertreten. Und in den letzten Jahren scheint es auch modern geworden zu sein, grundsätzlich, nicht nur im jüdischen Kontext, Steinchen zu bemalen. Also wir sehen es oft in Vorgärten oder so, dass Steine schön gestaltet werden und ausgestellt werden. Und so ist es auch ein Trend geworden auf jüdischen Friedhöfen, dass Menschen im Vorfeld Steinchen bemalen und schön gestalten und dann mitbringen und dort auf dem Grab ablegen. So, das wäre jetzt so ein kleiner Gegenwartsglimps, der auf eine jüdische alte Tradition, die wahrscheinlich aus der Antike kommt, diese Steine ablegen, nun so einen modernen Twist gibt.
Warum macht man das mit dem Steinablegen? Ist das so wie wenn man Blumen hinstellt, also einfach nur um sich, um sein eigenes Gedenken an den Toten zu symbolisieren, oder hat das irgendeine aufgeladen bedeutet, dass es ausgerechnet ein Stein ist?
Das ist nicht abschließend zu klären, weil es einfach so im Schrifttum da nicht klare Erklärungen und Hinweise gibt. Aber es gibt natürlich Theorien. Zwei Erklärungsmodelle sind einmal, dass in der Antike natürlich auch in dem Gebiet, in dem man lebte im Nahen Osten, war eine trockene, auch felsige Gegend, dass man nicht so beerdigt hat, wie wir das vielleicht heute kennen, also in die Erde einzugraben, sondern auf die Erde zu legen und dann mit Steinen zuzudecken, um zu schützen auch vor wilden Tieren und so. Also dass daher so dieser Akt des Steine drauflegens vielleicht ein Überbleibsel ist. Ein anderes Erklärungsmodell geht eher in eine symbolische Richtung, dass ein Stein ja auch was sehr Ewiges ist und dass man irgendwie etwas, was Ewigkeit symbolisiert, auf diesem Grab hinterlassen möchte. Das passt eigentlich auch ganz gut, weil jüdische Gräber, anders als zum Beispiel auf säkularen oder christlichen Friedhöfen, sind für die Ewigkeit angelegt. Also es wird nicht mehrfach bestattet oder nach 30 Jahren eingeebnet und jemand Neues drauf bestattet, sondern diese Gräber sollen für die Ewigkeit bestehen bleiben. Und da passt natürlich diese der ewige Stein-Idee ganz gut zusammen.
Man macht keine neue Schicht auf dem jüdischen Friedhof?
Nein.
Und ich meine, wenn es nicht viele Juden in einer Gegend gibt, kann man sich das gut vorstellen. Aber jetzt in dicht besiedelten Gebieten, irgendwie in Israel, wie sieht das ganz praktisch aus?
Jetzt kommt die Werbung. Kennen Sie Chrismon eigentlich schon? Bei uns dreht sich alles um das Leben. Freude und Leid, Glück und Unglück, immer mit dem Blick auf Lösungen. Mut zum Leben, das ist Chrismon. Wenn Ihnen das gefällt und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, werden Sie Digitalabonnent. chrismon.de/doppeltgut. chrismon.de/doppeltgut.
Sehr schwierig, ist ein Problem auch in Israel in einigen Gegenden. Es sind inzwischen auch schon Modelle dort in Umlauf, auf mehrere Ebenen zu gehen. Also wie so ein Parkhaus, ja. Oder man muss halt neue Gebiete dafür einfach erschließen und eruieren. Also auch hier in Frankfurt, die jüdische Gemeinde, kauft immer mal wieder auch ein Stück an den Friedhof dazu, damit weiter bestattet werden kann.
Siehst, wenn man so versucht, so ein bisschen auf so eine Metaebene zu heben, eigentlich interessant, weil dann ja die Bedeutung der Toten mit dem Laufe der Zeit zunimmt so ein bisschen, weil sie sich immer mehr Raum greifen und nicht vielleicht abnimmt, wie man vergisst es langsam, die Toten geraten in Vergessenheit, sondern da, sie beharren auf ihrem Platz.
Irgendwie schon, aber das können sie natürlich nur, sofern da Menschen sind, die das beachten. Und also gerade auch hier in Deutschland, aber auch ganz stark in Osteuropa, gibt es sehr viele verwaiste jüdische Friedhöfe, also die eben aufgrund dieser Ewigkeitsidee bestehen. Aber dort gibt es keine Menschen mehr, die Gräber besuchen oder die Friedhöfe instand halten. Oder also da sind dann so diese Begrabenen in Ewigkeit sind dann da ein bisschen allein mit sich. Ja.
Nun haben Sie vorhin einmal angesprochen, als ich Sie auf die erste Frage hingefragt hatte, wann Sie das letzte Mal an Ihren Tod gedacht haben, dass Sie selbst mal eine Krebserkrankung hatten. War das, bevor Sie diese Ausstellung angefangen haben?
Ja, war lange davor, war vor 13, 14 Jahren und die Ausstellung, so die ersten Gedanken, sich damit zu befassen, ist vielleicht so 6, 7 Jahre her.
Wie verändert das so ein bisschen den Blick darauf? Also wenn man sich jetzt mit dem Thema so beschäftigt, indem man vielleicht in seinem Leben eher Glück hatte, noch gar nicht damit in Berührung gekommen ist, außer vielleicht, wenn die Großeltern mal gestorben sind oder wenn man durch so eine Erkrankung tatsächlich auch mit der eigenen Endlichkeit schon so radikal konfrontiert wurde. Haben Sie dann eine Idee, können Sie das in sich finden, dass das irgendwie den Blick auf dieses Thema verändert hat?
Ja, unbedingt. Also es war schon auch natürlich ein Schockmoment. Also es ist oft so, bis dann wirklich mal die Diagnose ganz klar da ist, vergehen Wochen, bis man alles untersucht hat und rausgefunden hat, welche Dimension hat diese Erkrankung nun eigentlich. Und da sind natürlich solche Gedanken wie, puh, ja, und wie wird meine Familie ohne mich zurechtkommen vielleicht und Kinder, auch kleine Kinder damals noch. Also das ist schon sehr stark, das ist schon sehr einschneidend. Bei mir persönlich war es so, ab dem Moment, als dann klar war, mit was wir es zu tun haben und dass es gut behandelbar sein wird und dass es wieder gut wird, war es für mich okay. Aber diese Erfahrung bleibt. Und tatsächlich der Sache mal emotional so nah gewesen zu sein, das bleibt auch. Ich würde sagen, bei mir, dass es mir eher Positives gebracht hat. Mehr Gelassenheit, auch in Fragen, die so in Richtung Lebensende gehen oder in Fragen, die in Richtung Krisen gehen, auch Weltkrisen gehen. Da ist so eine gewisse Abgebrühtheit da, die man einfach erwirbt, wenn man so konfrontiert war damit.
Lassen Sie mich nochmal auf die Ausstellung eingehen. Also wenn ich jetzt, wir sind ja gerade durchgelaufen, was mir besonders eindrücklich jetzt in Erinnerung geblieben ist, ist, Sie haben gesagt, der Trauerraum, also so ein, wie so ein kleiner abgegrenzter Bereich in der Ausstellung, in dem man sich relativ erdnah hinsetzt und einfach seinen Gedanken auch freien Lauf lassen kann, den mit der eigenen Endlichkeit sich vielleicht konfrontieren kann, wenn man vorher durch die Ausstellung gelaufen ist. Und aber eben, das erinnert auch an die Art und Weise, wie das Kaddisch gebetet wird, haben Sie mir gesagt, also das jüdische Totengebet. Vielleicht können Sie ein bisschen beschreiben, wie dieses Trauerritual abläuft im Judentum.
Ja, also Trauern ist ja ein Prozess, den Hinterbliebene irgendwie durchlaufen, wenn jemand, der einem nahe ist, stirbt. Das können Verwandte sein, Freunde sein. Und der ist in jüdischen Traditionen und Vorstellungen ziemlich klar geregelt. Also das ist der Moment natürlich, wo jemand stirbt, möglichst schnell zu beerdigen. In Israel ist es in der Regel sogar fast noch am selben Tag. Wir versuchen aber auch hier im Ausland ein, zwei Tage das möglich zu machen. Also dieser Schritt geht schon mal schnell. Und das deckt sich vielleicht ja auch mit einem gewissen Realisieren. Also da ist erstmal der Schockmoment und die Schockstarre und man ist ein bisschen auch aktionistisch, dann beschäftigt mit Organisieren und so. Dann kommt so der Moment der Realisierung, also wirklich, da wird jetzt jemand begraben und da setzen dann auch die Trauerrituale ein. Also noch am Grab machen die Angehörigen sich einen Riss in der Kleidung, symbolisch auch für diese Zerrissenheit stehen. Sie sagen das Kaddisch am Grab, dieses Trauergebet das erste Mal. Und dann gehen sie nach Hause und dann kommt so die nächste Phase, die siebentägige Trauerzeit zu Hause. Die wird Shiva genannt, das ist das hebräische Wort für sieben. Man sitzt etwas niedriger, man macht keine Körperpflege und eigentlich, glaube ich, fast der wichtigste Aspekt ist, man wird besucht. Also Freunde, Verwandte, Gemeindemitglieder, es ist ein offenes Haus. Viele Menschen kommen auch in der Regel so im Laufe des Tages. Man macht gemeinsam dann Gottesdienste auch im Trauerhaus, damit dieses Kaddischgebet auch jeden Tag wieder gesprochen werden kann. Man versorgt die Trauernden mit Essen, mit allem drum und dran. Und in der Erfahrung ist es auch so, dass viel erzählt wird dann auch, wenn man so zusammensitzt mit mehreren Menschen über die verstorbene Person. Es wird auch viel gelacht, es gibt auch witzige Momente. Es gibt allerdings auch Verhaltensregeln für Besuchende. Also man soll zum Beispiel die Trauernden erstmal nicht unbedingt ansprechen oder vollquatschen, würden wir sagen. Ja, wie geht's dir denn oder so? Ist doch alles nicht so, wird schon. Sondern man geht schweigend da rein und schweigt auch eigentlich. Und wenn der oder die trauernde Kommunikation beginnt, dann steigt man darauf ein. Das ist, also es ist doch schon der Fokus, ist diese trauernde Person. Die nächste Phase, die dann eintritt, sind die sogenannten Shloshim, das heißt 30, das ist also ein knapper Monat, wo auch nochmal gewisse Trauervorschriften weiter bestehen bleiben, aber man steht schon aus der Shiva und geht auch schon wieder raus und so. In der Regel wird dann irgendwann ein Grabstein gesetzt, den man auch nochmal auf dem Friedhof in einer kleinen Zeremonie in der Regel macht. Und dann greifen so die jährlichen Gedenkmomente wieder, nämlich die Todestage der Person. Da zündet man eine kleine Gedenkkerze an, die auch möglichst 24 Stunden brennen soll. Man spricht bestimmte Gebete, in die man auch die Verstorbenen nochmal per Namen integriert. Das ist ein ganz wichtiges Gedenkmoment, ist über Namen und Personen zu gedenken und das dann auch in ein kollektives Gedenken aufzunehmen. Also wir kennen zum Beispiel in Israel die Institution Yad Vashem, die sich nun also mit der Aufarbeitung und auch dem Erinnern an die Shoah, an den Holocaust beschäftigt. Und die haben als Untertitel Lechol Ish Yeshem, jeder Mensch hat einen Namen. Auch hier funktioniert das Gedenken über den Namen. Also sie erforschen die Lebensgeschichten jeder einzelnen Person, die ermordet wurden. Das ist eine sehr jüdische Idee. Und sich da dann auch irgendwie den Verstorbenen, und da kämen wir da nochmal auf KI, das ist eine andere I als eine K, eine Form von Ewigkeit zu sichern, die ja nicht in irgendwelchen digitalen Welten, sondern tatsächlich hier im Diesseits greifen.
Ich denke an diesen Psalmvers, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Ich meine, das ist ja auch in der christlichen Tradition, kommt das natürlich auch vor. Aber nochmal zurück zu der Zeit dieser 7 Tage. Wie stelle ich mir das vor? Man geht in das Haus und da sitzt dann die Frau oder auch die Kinder, oder wer versammelt sich im Totenhaus?
Versammeln können sich alle, die wollen. Also das Trauerhaus ist das Haus, in dem die Angehörigen sind. Oftmals macht man die Shiva auch in der Wohnung oder des Hauses des Verstorbenen. Also das muss aber nicht. Da sind die nächsten Angehörigen. Das sind erstmal die definierten Trauernden. Und die auch diese Trauerrituale alle durchführen und einhalten. Und dann kommen dazu entferntere Verwandte, Freunde, Bekannte. Also das kann auch zu dem Bekannte-Status weitergehen. Also ich war schon in Trauerhäusern, wo man Shiva gesessen hat. Da waren 50 Leute. Ne? Und man macht ein kleines Buffet und die Leute bringen alle was mit. Und man unterhält sich nach links und rechts. Und ja, und das Ganze aber wirklich über eine Woche lang. Und diese eine Woche ist vielleicht auch so eine Phase, die irgendwie besonders verletzlich ist. Ich weiß es nicht. Ich habe Gott sei Dank die Erfahrung jetzt so noch nicht gemacht selber. Aber vielleicht ist man da so offen wund, dass man von außen, von Freunden, dass man Wärme braucht, um das ein bisschen aufzufangen.
Sehr interessant, weil es gibt ja unterschiedliche Umgangsformen von Trauern, von Menschen, die gerade jemanden verloren haben. Zumal die einen sagen, sie wollen erstmal für sich ganz alleine sein, um sich Gedanken zu machen. Oder es gibt ja auch so, oftmals liest man heute, die Beerdigung findet nur im Kreise engster Angehörigen statt und so. Oder es gibt die andere Variante, im großen Kreise, das wäre dann eher so, man lässt sich besuchen und da ja, ist es ein ganz anderer Umgang, weil dann hat man gar nicht so viel Zeit vielleicht zum Nachdenken und zum Grübeln, aber vielleicht eben auch nicht zum Verarbeiten, aber dafür wird man mitgenommen.
Vielleicht gibt es auch für die Verarbeitung dann ja eben kommende Phasen. Ne? Aber Sie sprachen ja die Ausstellung an, diesen Trauerraum. Also wir versuchen so ein bisschen dieses Shiva-Sitzen-Moment zu übersetzen in eine Atmosphäre, indem wir dort so einen Kubus zur Verfügung stellen, wo auch niedrige Schemel sind. Man kann dort niedrig sitzen. Es ist eine gedämpfte, dunkle, aber warme, nette Atmosphäre. Das Kaddisch-Gebet ist dort angebracht. Man kann das lesen, auch für sich beten, wenn man möchte. Und es läuft eine Musik. Und das ist eine Komposition von Maurice Ravel, der das Kaddisch komponiert hat, also eine eigene Sprache dafür gefunden hat, nicht liturgisch, also das findet auch in der Melodie nicht unbedingt in Gottesdiensten Anwendung, aber es ist eine sehr schöne Melodie und es ist so ein klassischer Musikstil, der uns allen vielleicht auch geläufig ist, den wir auch als angenehm empfinden. Und so haben wir uns eben entschieden, sowas da reinzusetzen und jetzt nicht einen klassischen Gesang von einem jüdischen Trauergebet oder so. Also das ist so eine Atmosphäre, wo man auch ein bisschen zur Ruhe kommen kann. Es gibt aber auch Mitmachmomente. Also man kann an einer Klebezettelwand hinterlassen, was man so macht, wenn man traurig ist. Und da passieren ganz dynamische auch Interaktionen. Also die Zettel kleben da und dann schreibt einer, wenn ich traurig bin, dann weine ich. Und der Nächste schreibt auf den Zettel mit drauf, ich auch. Und der Nächste schreibt, ich weiß aber nicht, warum. Also da passieren dann auch plötzlich Interaktionen in Absentia statt, die auch wieder spannend sind. Ja, Steinchen malen, klar, wie schon angesprochen, das kann man dort auch. Oder eben auch seine Liebsten in ein Gedenkbuch eintragen mit ihren Geschichten, mit ihren Namen oder auch Zeichnungen. Die Leute zeichnen dort.
Und nach diesem Trauerraum kommt ja dann noch geht die Ausrede schon langsam zum Schluss. Wir können natürlich jetzt nicht alle Stationen ansprechen. Und dann kommt noch dieser Raum, der ist mir jetzt auch noch in Erinnerung stark geblieben, wo die verschiedenen Begriffe für das Leben nach dem Tod oder was auch immer es ist, wenn es kein Leben ist, für das, was nach dem Tod kommt, angeschrieben sind. Es wäre jetzt auch traditionell im religiösen, christlich-religiösen zumindest, ist es eine Art und Weise, mit der Trauer umzugehen, sich vorzustellen, wo der Verstorbene ist, vielleicht zu erhoffen, dass man ihn in einer Nachwelt nochmal wieder trifft. Bevor ich Sie frage, wie es im Jüdischen allgemein ist, vielleicht erstmal für Sie persönlich, haben Sie sowas, eine Hoffnung auf irgendeine Art von Wiedervereinigung mit Verstorbenen?
Ja, also ich kann mir vorstellen, dass sowas existiert, dass das passieren wird. Ich kann mir aber genauso gut vorstellen, dass es nicht so ist. Ich weiß es nicht. Also das ist natürlich eine Antwort, die sehr jüdisch ist, zu sagen, ich weiß es nicht in dem Fall. Weil jüdische Quellen beschäftigen sich mit Nachweltenvorstellungen. Je nach Jahrhundert und Quelle gibt es unterschiedliche Bezeichnungen für Welten nach dem Tod, die mal versucht werden, auch so ein bisschen zu erklären, aber nicht sehr weit. Man lässt das dann auch gleich wieder fallen und wendet sich eher wieder praktischen Fragen des Lebens zu. Und ich denke, dass das der zutiefsten Erkenntnis auch entspricht, dass wir es einfach nicht wissen. Wir wissen nicht, was danach sein wird. Es gibt durchaus Modelle und Möglichkeiten. Und gerade wenn man auch so den neueren wissenschaftlichen Erkenntnissen folgen möchte, dann gibt es Menschen, die sagen, vielleicht da ist gar nichts. Also das ist das Ende und da ist nichts mehr.
Aber man könnte sagen, einerseits, ja, klar, man wendet sich den praktischen Dingen zu, die für dieses Leben eine Rolle spielen. Andererseits könnte man sagen, naja, es spielt auch für das Leben eine Rolle, was danach ist, weil entweder ich dann bekommt ja die Gegenwart viel größere Bedeutung oder sie bekommt weniger Bedeutung, wenn ich denke, jetzt gibt ja auch religiöse Menschen, die denken, das Leben hier ist gar nicht so wichtig, ich bereite mich auf die Nachwelt vor, was weiß ich, was man sich alles für Vorstellungen machen kann. Deswegen ist ja eigentlich diese Entscheidung, es ist egal, ja, ich versuche nicht auch sie zu verarbeiten.
Nein, um Gottes Willen, nein, ich sag nur, also sagen wir mal so, alle jüdischen traditionellen Vorstellungen, die wir so geschildert haben im Schrifttum, sind sich einig, dass es eine Nachwelt gibt. Also das ist ganz klar. Und die mündet ganz bestimmt dann irgendwann in der Olam Haba, in der kommenden Welt, die auch verknüpft ist mit der messianischen Welt. Also wenn dann der Messias kommt, der ja in jüdischen Vorstellungen noch nicht da war, dann wird es so eine Welt geben, in der eben auch die Toten wieder auferstehen. Da ist man sich, das ist Common Sense anscheinend. Ich sage aber, dass es für viele in jüdischem Denken auch reicht, diese Option zu nehmen und nicht genau wissen zu müssen, wie das jetzt da aussieht und welche Zwischenwelten gibt es und was passiert genau. Weil im Endeffekt, das müssen wir uns halt auch eingestehen und klar sagen, sind das Spekulationen. Wir wissen es einfach nicht. Und wenn man so sich mal darauf einigt, okay, es gibt eine Nachwelt und die wird gut sein für uns, dann hat das ja schon auch einen Impact auf mein Leben, dass ich sage, okay, also ich habe ein Vertrauen da rein, dass da nachher irgendwas Gutes für mich sein wird. Und deswegen kann ich hier jetzt erstmal entspannt weitermachen in dem, was ich hier so tue.
Aber es gibt ja auch die Vorstellung, dass es eine Nachwelt gibt, die nicht gut ist. Also ich merke jetzt mal an die Scheol, das steht ja auch unten dran. Ich denke, die ist jetzt nicht immer nur ein schöner Ort, biblisch gesehen.
Ja, christlich vielleicht. Aber aus der jüdischen Perspektive ist die Scheol einfach erstmal nur eine Art Unterwelt. In jüdischen Konzepten gibt es überhaupt keine Hölle, die endgültig ist. Also es gibt ein Gehinnom, das hat eher so eine Hölle, Anbindung. Aber alle Konzepte sehen vor, dass das keine endgültigen sind, dass das, wenn überhaupt, kurze Stationen sein können, wo man irgendwie nochmal so ein bisschen mit sich ins Gericht gehen muss oder so. Aber anders als in christlichen, vereinfachten Vorstellungen, wo ja eine Hölle irgendwie ein ewiger Ort sein, der Verdammnis sein kann, diese Vorstellung gibt es im Judentum gar nicht. Irgendwie gibt es die gute Nachwelt für alle und das ist irgendwie die Option, auf die man hinguckt und nicht so sehr auf Zwischenschritte vielleicht.
Ich erinnere mich, dass es doch die Vorstellung gibt, dass Sheol ein Ort ist, an den auch Gott nicht kommt in manchen älteren Texten, also sozusagen ein abgegrenzter Ort und dadurch eben ein schlechter Ort ist. Es ist ja interessanterweise, dass sich sozusagen religionsgeschichtlich entwickelt, wie innerhalb der Schriften, wie sich die Unterwelt vorgestellt wird und auch so Vorstellungen jetzt von ewiges Leben, Auferstehung sind ja relativ jung, jetzt mal, wenn man sich die Religionsgeschichte anguckt. Das finde ich immer interessant, weil ich mir dann immer so denke, irgendwann wollte man sich damit nicht mehr abfinden. Und also wenn man jetzt mal versucht, von draußen auf die Religion zu gucken und sagen, der Mensch war sich selbst irgendwann so wichtig, dass er sich nicht mehr damit abfinden wollte, dass es wirklich ein Ende ist. Und dann kam die Vorstellung des Weiterbestehens.
Möglich. Also jemand traditionell jüdisch Versiertes würde Ihnen jetzt antworten, dass es schon erste Hinweise schon in der Tora gibt, dass irgendwie es ein Mitnehmen von einer Art von Seele durch Gott in irgendwie eine kommende Welt gibt. Und dass nicht irgendwann im Mittelalter die Ideen entstanden sind, sondern also aus jüdischen Sichten durchaus viel, viel früher gibt es schon erste Schilderungen, die auch auf eine kommende Welt, losgelöst von dem Sheol des Tanach, der hebräischen Bibel, das ja wirklich nur einmal so kurz irgendwie keine größere Bedeutung erlangt, im Christlichen dann vielleicht mehr, das weiß ich nicht, aber in jüdischen Ideen eigentlich überhaupt nicht mehr. Aber wir finden natürlich auch schon Erwähnungen im Talmud und das ist deutlich länger her als in den letzten Jahrhunderten.
Nee, ich meinte jetzt auch nicht im Mittelalter, sondern das ist, wenn man versucht, die biblischen Schriften zu datieren, dann also sowohl Neues Testament oder Altes Testament, dann kommt man dazu. Und das finde ich einfach eine interessante Beobachtung, weil man so sagen kann, dass auch quasi Gott innerhalb der Bibel sich entwickelt von einer Person oder von einem Gott, der alles in allem ist und irgendwann dann eben später auch mehr Zuständigkeit noch bekommt. Also es ist.
Da spricht der christliche Theologe aus Ihnen.
Das stimmt. Den kann man nicht abschalten. Ich wollte noch eine andere Sache ansprechen, die mir in Erinnerung geblieben ist an der Ausstellung. Sie haben mir erzählt von der Geschichte der Markt vom Rabbi. Vielleicht können Sie die einfach einmal ganz kurz nur erzählen und dann können wir darüber sprechen.
Ja, Sie meinen ein Kunstwerk, das in der Ausstellung hängt, das so als Textilarbeit diese Geschichte erzählt. Und die geht so, der Rabbi Yehuda Hanassi, das war der Endredaktor der Mishnah, also 2. Jahrhundert, Talmud, liegt im Sterben. So ist es beschrieben, liegt im Sterben. Und seine Gefolgschaft sitzt so um ihn rum und sie beten für ihn, dass er wieder gesund wird und sie lesen Psalmen und das geht tagelang und die Magd, die sie alle so versorgt, merkt, dass er sehr leidet und dass er stirbt nicht und es wird immer schlimmer und es geht ihm sehr schlecht, aber es geht nicht voran. Und sie entschließt sich einzugreifen, sie nimmt ein großes Tongefäß, wirft das mit einem lauten Krachen auf den Boden, das zerspringt. Und alle sind plötzlich vor Schreck still für eine Sekunde. Und in dem Moment entweicht die Seele des Rabbiners. Und das ist eine sehr schöne Geschichte, wie ich finde. Aber es ist auch eine sehr wichtige Geschichte für weitere Diskussionen, die um moderne medizinethische Fragestellungen herumgeführt werden. Denn von dieser talmudischen Geschichte erfährt man eigentlich, dass der Sterbeprozess an sich eine Berechtigung hat, und zwar auch eine religionsgesetzliche, wir nennen es halachische Berechtigung hat, neben dem großen Ziel, grundsätzlich, jüdisch großen Ziel, grundsätzlich immer Leben retten zu wollen. Da ist ja nun fast alle Gebote und Verbote der Tora außer Kraft gesetzt, wenn es darum geht, ein Leben zu retten. Aber auch das hat offensichtlich Grenzen. Man könnte ja sagen, gut, die sollen weiter beten für diesen Sterbenden, dass er doch wieder gesund wird. Ja, also das wäre der Lebensrettungsdrang, den man verspüren würde. Aber nein, man muss auch einen Sterbeprozess zulassen und einen Sterbenden gehen lassen und dieses Sterben auch unterstützen. Dann kommen wir jetzt natürlich in Sphären, die sehr schwierig werden, ja, wenn wir so uns moderne Fragestellungen angucken. Also was ist denn mit Hirntod und Organentnahme? Hieran manifestiert sich die Frage nach einem jüdischen Todeszeitpunkt, einer Definition dazu. Dort ist viel diskutiert worden im Laufe der Jahrhunderte und auch viel entschieden worden und auch jetzt nochmal anhand der neuen Fragestellung nochmal anders betrachtet worden. Das muss man angucken. Man muss aber auch anschauen, wenn wir sagen, Sterbeprozess hat seine Berechtigung und ist zu achten, dann muss man aber auch fragen, na ja, aber was ist denn mit einem Sterbeprozess, den man selbst herbeiführt? Also wo ist die Grenze zu einem Suizid oder gar einem assistierten Suizid, der ja auch heute sehr relevant diskutiert wird in Deutschland? Aber was ich schön finde, ist, dass man sehen kann, und das haben wir versucht in der Ausstellung auch zu zeigen, dass man sehen kann, dass es sehr, sehr alte jüdische ethische Prinzipien gibt, die es auch damals schon gab und die nicht einfach so mal eben über Bord geworfen werden, sondern weiter Bestand haben und hinzugezogen werden, um Dinge neu betrachten zu können. Das ist also eigentlich sehr modern.
Aus dem 2. Jahrhundert haben Sie gesagt, das ist die Geschichte.
Ja.
Was mir vor allem sofort irgendwie auffiel, ist, dass man da dieses allgemein Menschliche findet, des Sterbeprozesses, der sich ja bis heute, auch wenn wir 1800 Jahre später sind, gar nicht geändert hat, nämlich jemand stirbt, die Angehörigen oder die dabei sind, wollen es nicht so richtig wahrhaben oder versuchen, ihn noch zu halten. Und dann erst in dem Moment, als dann die dann irgend sich was ändert, kann der Mensch wirklich sterben, weil vorher wurde er durch was auch immer noch in dieser Welt gehalten. Also so eine Art allgemeinmenschliche Weisheit, wie auch immer könnte man sagen, die sich da durchzieht in dieser alten Geschichte.
Ja, vor allen Dingen das Menschliche in der Welt halten wollen. Ne? Also der, die drumherum sind, der Betroffenen, der Angehörigen, wie auch immer, in dem Fall seiner Schüler und Studenten, ja, die ihn davon abhalten. Es ist ja nicht unbedingt sein Empfinden, jetzt noch länger bleiben zu wollen, weil er leidet furchtbar anscheinend, sondern dass so versucht wird zu bedienen, eigentlich das Bedürfnis derjenigen, die da drumherum sind, die vielleicht nicht Abschied nehmen können. Das weiß ich nicht, das wissen wir auch nicht. In der Situation sind wir nicht. Aber da kommen verschiedene Bedürfnisse und Ansprüche aufeinander. Und die werden nochmal ganz klar natürlich auch in solchen medizinischen Fragestellungen.
Genau. Das ist ja auch oft, wenn man mit Sterbebegleitern oder so spricht, die Geschichte gibt, dass eben Menschen, also Angehörige, den Raum dann verlassen, um sich einen Tee zu holen oder einen Kaffee zu holen. Und erst dann stirbt derjenige, von dem man weiß, er wird sowieso demnächst sterben, aber konnte er noch nicht, als die Angehörigen noch im Raum waren.
Ich möchte noch was erzählen. Ich habe eine Freundin, die ist Psychotherapeutin. Und sie hat die Ausstellung besucht mit einer Patientin, die demnächst sterben wird, die nicht mehr lange zu leben hat. Und die haben sich die Ausstellung angeguckt und meine Freundin hat mir dann sofort geschrieben. Ich wusste nicht, dass dieser Besuch stattfindet. Und sie hat mir dann geschrieben, dass sie sich sehr bedanken wollte, weil sie sagte, die hat bei ihrer Patientin mehr Positives bewirkt als 10 Sitzungen mit ihr. Und da denke ich, das ist eigentlich wichtig, weil das sind Menschen, die betroffen sind, das können auch Trauernde sein oder so, die in die Ausstellung gehen, für die offensichtlich irgendwie die Möglichkeit einer Sprache gefunden wurde zu den Dingen, die wir dort vermitteln wollen. Es ist nicht so einfach, so emotionale Themen in eine Ausstellung zu packen und zu präsentieren. Man muss schon sehr viel überlegen, wie man diese emotionalen Ebenen anspricht, wie man auch Lösungsangebote macht, wie man auch emotionale Weiterentwicklung anbietet. Ne? Sie sagten selber vorhin, da ist aber viel Kunst in der Ausstellung, auch viel zeitgenössische Kunst. Und das ist wirklich so im Laufe der Ausstellungsplanung zufällig so passiert. Also wir hatten nicht im Konzept, dass so viel Kunst rein muss, aber es gibt so viele tolle Kunst, die nochmal ganz andere Projektionsflächen bieten, sich auseinanderzusetzen mit dem Thema, als es ein kuratorisch verfasster Text könnte.
Aber die Freundin hat nicht erzählt, was genau es war an der Ausstellung, was das bewirkt hat, sondern es war der Gesamteindruck.
So habe ich es verstanden, ja.
Man könnte ja fast sagen, dass, Sie haben jetzt die Kunst angesprochen, dass die Ausstellung selbst fast so was wie ein offenes Kunstwerk ist, das man begehen kann, ne? Weil es ist ja auch architektonisch oder innenarchitektonisch besonders gestaltet und man geht da durch und man hat eben diese, schreibe ich jetzt aus meiner Erfahrung gerade eben, also diese verschiedenen Stationen, die eben auch mit Kunst auch bespielt werden und dadurch wird das Thema auch wieder in einen hinein selbst gespiegelt und man muss die Antworten in Anführungsstrichen natürlich nur in Bezug auf die Frage, was bedeutet der Tod für mein Leben, muss man ja sowieso in sich selbst finden. Und man bekommt so ein bisschen so einen Raum, in dem man nach diesen Antworten in sich selbst suchen kann.
Ja, man bekommt vor allen Dingen auch nochmal Ebenen angeboten. Das tut auch die Ausstellungsarchitektur, die Sie angesprochen haben, so über das Spiel mit Material und Licht. Das tut aber auch die Kunst. Man bekommt nochmal Angebote, sich nonverbal einzulassen auf diese Themen. Ja, also ich lese keinen Text dazu. Ich führe kein Gespräch darüber, sondern ich schaue mir etwas an, das auf einer Metaebene zu dem Thema mir etwas anbietet, was ich auch wiederum in dieser Meta, ich nenne es mal nicht Sprache, aber Medium, in mir aufnehmen kann und das mich weiterbringt. Vielleicht später dann auch wieder in eine Sprache mich auszudrücken.
Die gute Ergänzung zum Podcast. Einmal das Gespräch und dann eben auch das Erleben. Man kann es eben ja auch erleben, dadurch, dass man durchgeht und es darin sich befindet. Und es hat einen ganz interessanten Effekt, dadurch, dass das Licht immer von oben kommt. Und man, die Wände haben so was Erdiges. Man könnte fast sagen, ein bisschen so wie ein Grab. Man fühlt sich unter der Erde, aber dann wird man so ein bisschen nach oben gezogen immer. Es ist ein interessanter Effekt. Jetzt, wo Sie diese Ausstellung gemacht haben, lange darüber nachgedacht haben, sie jetzt schon eine Zeit lang läuft, hat es Ihren persönlichen Blick auf den Tod, auf die Endlichkeit des Lebens in irgendeiner Weise verändert?
Nein, das glaube ich nicht. Es hat mir auch aufgrund der Recherchen, die ich auch gemacht habe, hat es mir sehr viel Weiterbildung gebracht, also auch in bestimmten Dingen, in bestimmten Trauerreden, das habe ich vorher vielleicht nicht so detailliert gewusst, also und kann darin dann wieder sehr viel Sinnhaftigkeit auch entdecken. Aber es hat meine Sicht auf den Tod eigentlich nicht verändert. Dadurch, dass ich so oft mich mit dem Thema beschäftigt habe, aufgrund der Ausstellung in den letzten Jahren, hat sich vielleicht auch nochmal so eine gewisse Entspanntheit oder Gelockertheit eingeschlichen. Ich werde oft gefragt, ob ich nicht völlig deprimiert gewesen sei und ganz froh, dass diese Ausstellung jetzt endlich eröffnet ist und ich mich nicht mehr damit so beschäftigen muss. Und da muss ich immer ein bisschen schmunzeln und sagen, nee, eigentlich nicht. Also ich habe mich jede Sekunde gern damit beschäftigt und ich fand das Thema auch eigentlich nicht schwer. Und ich finde auch, dass es in der Ausstellung nicht schwer präsentiert ist, sondern eine gewisse Leichtigkeit mit sich bringt und nicht Angst machen muss oder verängstigen muss, sondern eher so die Besucherinnen und Besucher ein bisschen ummantelt.
Vielen Dank, Frau Soussan, für das Gespräch.
Danke auch.
Das war über das Ende Folge 37. Ich hoffe, es hat Ihnen wieder gefallen. Lassen Sie uns 5 Sterne da und abonnieren Sie den Podcast, um keine Folge zu verpassen. Ist Ihnen ein Satz hängen geblieben? Wollen Sie uns einen Gast vorschlagen? Dann schreiben Sie an podcast@chrismon.de und folgen Sie Chrismon auf Instagram, um immer up to date zu sein. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie mutig. Dieser Podcast ist nur möglich dank Ihrer Unterstützung. Wenn Sie noch nicht dabei sind, werden Sie Digitalabonnent unter chrismon.de/doppeltgut. chrismon.de/doppeltgut.